Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Levent Aktoprak. Guten Morgen. Und das sind die Themen für heute. Kaum versöhnbar. Beim Herbsttreffen der Bischöfe in Fulda war einiges mit Blick auf die Zukunft aufzuarbeiten. Aber der Graben zwischen den reformorientierten und den konservativen Bischöfen ist nicht klein. Dazu gleich ein Gespräch mit Joachim Frank, dem Chefkorrespondenten der Dumont Mediengruppe. Brasilien vor der Wahl. Am Sonntag finden in dem größten südamerikanischen Land mit rund 215 Millionen Einwohnern Präsidentschaftswahlen statt. Bolsonaro Herausforderer Lula führt nach Umfragen und die Kirchen spielen bei der Wahl keine unwichtige Rolle. Und Landwirte versus Kirche. Eine Initiative der Landwirte Freie Bauern kritisiert die Petition gegen Essen in Trog und Tank des katholischen Hilfswerks Miserio und Greenpeace. Das Herbsttreffen der deutschen Bischöfe begann am Montag und endet heute. An dem Treffen in Fulda nahmen 65 Bischöfe unter Leitung des Vorsitzenden der Konferenz, Bischof Georg Betzing, teil. Gestern verabschiedete sich nach 12 Jahren im Amt der Missbrauchsbeauftragte, der Trier Bischof Stefan Ackermann, und stellte seinen Nachfolger vor. Das Hauptthema aber war der synodale Weg, das Gespräch über Reformen und das Ringen zwischen jenen Bischöfen, die keine Neuerungen möchten, und der Mehrheit, die für Reformen votiert. Ich bin nun verbunden mit Joachim Frank, dem Chefkorrespondenten der Dumont-Gruppe. Er ist in Fulda. Guten Morgen, Herr Frank.
Morgen, Herr Aktopax.
Herr Frank, wie begegnen sich diese beiden Lager einander, die ich eingangs beschrieben habe?
Ja, Sie sprachen ja schon von den unversöhnlichen Gegensätzen oder kaum versöhnlichen Gegensätzen, und das prägt natürlich auch so die Atmosphäre. Man kennt einander seit langem, man weiß, wo der Einzelne steht. Insofern ist das jetzt keine ganz große Überraschung. Aber man sagt jetzt hier so, wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind, oder Konsens im Dissens, und es sei, sagen manche Bischöfe, sogar ganz gut, dass das auf dem synodalen Weg jetzt auch mal offen zutage getreten sei, denn Ehrlichkeit mache es manchmal einfacher, auch mit offenem Visier dann miteinander umzugehen und auch seine Positionen zu vertreten.
Mhm. Bei der letzten Synodalversammlung ist ein Papier für eine liberale Sexualmoral bei den Bischöfen durchgefallen. Es bekam nicht die notwendige Zweidrittelmehrheit. Zeichnet sich ab, ob es da doch noch einen Kompromiss geben könnte?
Ja, das ist ja in mehrfacher Hinsicht ein bemerkenswerter Vorgang gewesen. Zum einen hatte das Präsidium wohl überhaupt nicht damit gerechnet, dass gerade dieser Text durchfallen könnte. Manche haben das eben auch als Machtprobe der Minderheit gesehen. So, man zeigt jetzt mal, wo der Hammer hängt, hat die Theologin Julia Knob über diese Minderheit gesagt. Also das war so das Erste. Und zum Zweiten ist es ja ein inhaltlich sehr wichtiger Text gewesen, weil er viele Reformbeschlüsse, die dann darauf aufbauen, sozusagen theologisch und humanwissenschaftlich grundlegt. Also wie geht man mit Homosexualität um? Welche moralischen Urteile fällt man oder fällt man eben nicht über sexuelle Beziehungen, die außerhalb der Ehe stattfinden, womöglich auch gleichgeschlechtliche sexuelle Beziehungen? Das ist ja alles bisher nach katholischer Morallehre verboten. Und auch die sehr heikle und von den Bischöfen sehr kontrovers diskutierte Frage der Geschlechtsidentitäten, also Mann und Frau, die binäre Geschlechtlichkeit, die hat dieses Papier auch mal in Frage gestellt und gesagt, wir müssen den Blick weiten. Und so ein Grundlagenpapier, wenn das durchfällt, dann hängt halt vieles andere in der Luft. Und deswegen versucht das Reformerlager jetzt, den Text irgendwie zu retten, und zwar so zu retten, dass man sagt, naja, der ist jetzt zwar in der Synodalversammlung durchgefallen, aber wir könnten ja weiterhin damit arbeiten, so ähnlich wie die Minderheit ja sagen kann, ihr könnt beschließen, was ihr wollt, ich als Bischof kann das in meiner Diözese umsetzen oder eben auch nicht umsetzen, da müsste dann sozusagen Waffengleichheit gelten.
Und gestern wurde der Missbrauchsbeauftragte Stefan Ackermann verabschiedet. Wie sieht Ihre Bilanz seiner Amtszeit aus?
Von holprigen 12 Jahren hat Ackermann selbst gesprochen. Ich würde eher sagen, eine bittere Bilanz. An der Person Ackermann und seinem Wirken kann man eigentlich sehen, die ganze Aporie, die Unmöglichkeit der Aufarbeitung durch die Kirche selber. Ackermann ist teilweise von den eigenen Leuten im Regen stehen gelassen worden, die bestimmte Beschlüsse zum Aufbau von unabhängigen Ansprechstellen und so nicht umgesetzt haben. Die gemeinsame Erklärung mit der Bundesregierung über Einrichtung von Kommissionen in den Bistümern ist in verschiedenen Bistümern bis heute nicht umgesetzt. Also da ist viel zurückgeblieben. Und vor allem, und das hat Ackermann eben gestern selber auch nochmal deutlich gemacht, zeigt sich, dass die Kirche zwar einen Lernprozess mitgemacht hat von 2010, wo man immer noch von Einzelfällen gesprochen hat, also Missbrauch kommt vor, aber es sind Einzelfälle, hin zur Anerkenntnis, dass es sich um ein systemisches Problem handelt. Das war ein harter und schwerer Lernprozess, aber der ist immer wieder von außen induziert worden, von der Öffentlichkeit, von dem Druck, der auch von der kirchlichen Basis dann auch kam. Ich würde sagen, aus sich heraus hätten die Bischöfe diesen Prozess nicht so in Angriff genommen, wären nicht so weit gekommen. Und insofern steht dafür auch der Bischof Ackermann.
Und ändert sich durch den Nachfolger Helmut Diese aus Aachen und die Einsetzung eines Expertenrates etwas Grundsätzliches in der Missbrauchsaufarbeitung?
Aus meiner Sicht nicht. Es ist natürlich jetzt einmal anerkannt, dass Missbrauch nicht einfach wieder weggeht. Also das wissen unterdessen selbst die Bischöfe, die immer gedacht haben, naja, so groß ist das Problem nicht. Also das Problem geht nicht wieder weg. Insofern ist es gut, dass die Zuständigkeit in der Bischofskonferenz verstetigt wird. Dieser hat jetzt zu seinem Amtsantritt auch schon mal markige Worte gefunden und hat gesagt, er wird ein unbequemer Beauftragter sein. Er wird den Kollegen auf die Füße treten, er hat von Lahmheiten gesprochen, also wenn die nicht aus den Sträuchern kommen. Andererseits gilt für ihn genau das, was für Ackermann auch gilt. Er ist Teil des Systems. Er ist selbst ein Bischof, der Verantwortung in einer Diözese hat. Er kommt aus dem Bistum Trier, wo es massive Vorwürfe der Vertuschung gab. Also alle, die Teil dieses Systems waren, können doch letztlich beim besten Willen nicht aufklären. Ein System, dessen Leitungsgremien so stark verstrickt sind in das System Missbrauch, kann sich nicht von selbst aufklären. Und deswegen braucht es die Aufklärung von außen. Und da hat sich dieser immerhin offen gezeigt für.
Das sagt Joachim Frank, der Chefkorrespondent der DuMont Mediengruppe. Danke fürs Gespräch.
Sehr gerne.
In dem größten Land Südamerikas wird am Sonntag ein neuer Präsident gewählt und über Abgeordnete, Senatoren und Gouverneure abgestimmt. Die Stimmung in Brasilien ist aufgeheizt. Nach Umfragen sieht es für den aktuellen Präsidenten Bolsonaro nicht gut aus. Der Herausforderer Lula da Silva liegt klar vorn und Bolsonaro hat bereits angekündigt, eine Niederlage wohlmöglich nicht anzuerkennen. Viel Unterstützung für Bolsonaro kam bisher aus dem Evangelikalen Lager. Er steht für ultrakonservative Werte, vor allem in der Familienpolitik. Aber auch finanzielle Vorteile dürfen eine Rolle spielen. Unter Bolsonaro mussten die Pfingstkirchen kaum Steuern zahlen und während der Corona-Pandemie durften sie weiter ihre Gottesdienste feiern. Deshalb machen Pastoren auch Wahlkampf im Gottesdienst. Aber auch unter den Evangelikalen mehren sich Zweifel an dem einstigen Heilsbringer, hat Carsten Wolf recherchiert.
Tausende Gläubige sind an diesem Abend hierher gekommen, in den Megatempel einer bekannten Pfingstkirche in Rio de Janeiro. Sie liegt im Stadtteil Penha, im vergleichsweise armen Norden der Stadt. Die christliche Vorband bringt die Gemeinde in Stimmung, über riesige Videoleinwände und Lautsprecherboxen. Die Menge ist aufgestanden und schwingt im Takt zur Musik. Nicht immer ist es hier so friedlich wie an diesem Abend. Es ist Wahlkampfzeit in Brasilien und die meisten Pfingstkirchen hoffen auf die Wiederwahl des amtierenden rechten Präsidenten Jair Bolsonaro. Der liegt aber in den Umfragen seit Monaten hinten. Da schalten einige Pastoren in den Angriffsmodus. Während der Gottesdienste machen sie Wahlkampf für ihren Präsidenten Bolsonaro und gegen seinen Herausforderer, den Ex-Präsidenten Lula da Silva.
Und die Gläubigen, die für Lula stimmen wollen, weil er behauptet, er würde den Armen helfen. Das ist nicht wahr. Er ist für Abtreibungen. Er ist gegen die Bibel. Wir dürfen nicht für ihn stimmen.
So Pastor Ruben Lima im August zu seiner Gemeinde. Diese Art von Wahlkampf im Gottesdienst ist eigentlich verboten. Laut Wahlgesetz drohen Geldstrafen von bis zu 1.800 Euro. Aber bislang wurde kein Pastor bestraft und das sehen wohl einige Prediger als Freibrief, um ihren Präsidenten nach vorn zu bringen.
Ich hatte eine Vision. Eine Armee von Dämonen vor den Toren Brasiliens. Und Gott sprach, sag meinem Volk, dass sie es sind, die die Dämonen einlassen, wenn sie das Land den Linken übergeben. Aber sag ihnen auch, sie sollen sich danach nicht beschweren, wenn ihre Söhne nach Hause kommen und sagen, Papa, ich will einen Mann heiraten.
Das war Pastor Wesley Carvalho. Im traditionell katholischen Brasilien sind die Pfingstkirchen inzwischen eine echte Größe. In etwa 10 Jahren dürften sie mehr Mitglieder haben als die katholische Kirche. In den letzten Jahren eröffnete statistisch gesehen jede Stunde ein neues evangelikales Gotteshaus. Präsident Bolsonaro ist auf sie angewiesen. Sie könnten ihm rund 25% aller Wählerstimmen verschaffen. Auch hier im Tempel der Assembleia de Deus Vitória em Cristo in Rio ist er der Wunschkandidat.
Bolsonaro.
Ich wähle die Regierung, damit sie weiter für Stabilität sorgt. Dem Land geht's gut, dem trockenen Nordosten geht's gut. Dort hat Bolsonaro Wasser hingebracht durch die Umleitung des Rio San Francisco. Das ist eine Politik mit Weitsicht, mit Unabhängigkeit.
Sagt zum Beispiel der 62-jährige José Coelho. Aber selbst hier in seiner Kernwählerschaft sind nicht alle für Bolsonaro.
Ich habe mich noch nicht für einen Präsidenten entschieden. Ich würde eigentlich gern ungültig wählen, aber das bringt ja auch nichts. Ehrlich gesagt, ich hoffe auf jemanden, der die Sache anders macht.
Sagt die Angestellte Priscilla Costa. Sie gehört zu den konservativen Frauen in den Pfingstkirchen, die bei der letzten Wahl noch Bolsonaro gewählt haben, diesmal aber zögern. Und es geht vielen so. Laut jüngsten Umfragen würde unter den Evangelikalen nur noch jeder zweite Bolsonaro wählen. Das sind immerhin 20% weniger als bei der letzten Wahl. Ein Grund ist die soziale Lage der Gläubigen, so der Soziologe Matheus Ferreira. Er hat untersucht, wer die Evangelikalen eigentlich sind.
Die Mehrheit unter ihnen sind Frauen. Es sind vor allem nicht weiße Frauen aus den Vorstädten. Und diese Frauen spüren die wirtschaftliche Krise am eigenen Leib. Denn sie müssen jeden Tag das Essen auf den Tisch bekommen.
Für Bolsonaros Beliebtheitsverlust gäbe es noch einen weiteren Grund. Vielen Gläubigen gehe die Politisierung ihrer Kirche zu weit.
Auch wenn sie die größte Wählerinnengruppe für Bolsonaro sind, sie sind kein einheitlicher Block. Wenn ein Gläubiger in die Kirche geht, will er da nichts über Politik hören. Er will etwas hören über sein Leben, etwas Persönliches.
In Pfingstkirchen wird viel über Erfolg im Leben gepredigt, über den Aufstieg von arm zu reich. Manchmal wie in einem Motivationsseminar. Kampfesreden gegen den politischen Gegner sind da eher unüblich. Nur in einer von 4 Predigten ging es um Politik in den letzten Wochen. Das hat die Tageszeitung Folha de São Paulo recherchiert. Einige Gläubige könnte es deshalb verschreckt haben, dass Pastor Silas Malafaia Bolsonaro selbst vor kurzem hierher in den Tempel nach Rio eingeladen hat. An seiner Seite machte der Pastor sein politisches Programm klar und hielt eine Hasspredigt voller Verschwörungsmythen.
Die Kultur des Marxismus kontrolliert das Denken. Instagram, Facebook kontrollieren alles. Sie haben Angst. Sie kontrollieren alles. Es ist schlimmer als die Diktatur. Wir sind mehr als 30% der Bevölkerung. Wir sind eine Macht, die Evangelikalen. Und wir werden Einfluss.
Pastor Malafaia hat 3,5 Millionen Follower auf Instagram. Sein Vermögen mehr als 1 Million Euro. Während Bolsonaros Amtszeit mussten die Pfingstkirchen kaum Steuern zahlen. Beide Männer sind auch privat befreundet. Malafaia war der Pastor auf Bolsonaros Hochzeit. So treu wie er stehen nicht alle Pfingstkirchenführer hinter Bolsonaro. Sie sind bekannt dafür, dass sie zuerst gegen Sozialisten wettern, danach aber gut mit ihnen zusammenarbeiten. Auch um die eigenen Geschäfte nicht zu gefährden. Es ist offen, ob sie zu Bolsonaro halten, wenn der die Wahl verliert. Heute Abend sind den Gläubigen diese Fragen wohl eher unwichtig. Durch den Gesang sind einige inzwischen wie in Trance gefallen, manche weinen und werden nach vorn geholt. Sie bekommen ein kleines Geschenk, das neue Buch des Pastors. Politik war heute kein Thema.
Halleluja! Elisive! Ein Beitrag von Carsten Wolf über den Einfluss der Kirchen im brasilianischen Wahlkampf. Die Freien Bauern, eine bundesweite Interessenorganisation mit mehr als 1.300 Mitgliedern, kritisierte in diesen Tagen den agrarfeindlichen Trend in den beiden großen Kirchen. So hatte sich die evangelisch-lutherische Kirche in Oldenburg an einer Kampagne für vegane Ernährung beteiligt und das katholische Hilfswerk Miserio startete mit Greenpeace eine Petition gegen Essen in Trog und Tank. Da heißt es in der Petition, Millionen Tonnen an essbarem Weizen werden in der Intensivtierhaltung an Schweine und Geflügel verfüttert, dass in den reichen Ländern wertvolle Lebensmittel in Tank und Trog landen, während Millionen Menschen im globalen Süden vom Hunger bedroht sind, ist nicht akzeptabel. Die Bauernfamilien, die sowieso unter wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Druck stehen, sehen diese Tendenzen eher kritisch und empfinden sie als eine ideologische Belehrung. Mehr dazu von Thomas Klatt.
Auf dem Hof von Marco Hinze im havelländischen Krilo stehen 170 Rinder im Außenklimastall. Hier haben sie genügend Platz in strohgestreuten Gemeinschaftsboxen. Artgerechte Haltung nennt das der konventionelle Landwirt. Marco Hinze ist stellvertretender Bundessprecher der Freien Bauern mit mehr als 1.300 Mitgliedern. Dass die Kirchen nun zum Fleischverzicht aufrufen, hält er für einen Irrweg.
Diese ganze schräge Diskussion mit der Reduzierung der Tierhaltung ist in meinen Augen alles Riesenquatsch. Denn wir in der Landwirtschaft nutzen die Tiere, um das Gras nutzen zu können, das wir als Menschen ja nicht essen können. Ja, Rinder, Schafe oder Ziegen sind die einzigen Lebewesen, die das Gras sinnvoll verwerten. Und die stoßen natürlich die Gase aus, die vorher die Pflanzen auch nur gebunden haben. Und deswegen haben wir am Ende einen Kreislauf.
Aber auch Getreide verfüttern? Die Sache verhält sich so. Auf seinem 500 Hektar großen Betrieb baut Hinze Roggen und Weizen an. Nach der Ernte aber erst kommt für ihn die Stunde der Wahrheit.
Wenn der Mähdrescher übers Feld gefahren ist und wir zum Landhändler mit dem Getreide fahren, der prüft die Qualität. Das kann ich nicht mal selbst tun. Ich kann die Feuchtigkeit prüfen, ich kann das Gewicht prüfen, aber ich kann diese Backqualität nicht prüfen. Das macht der Landhändler. Und der stellt am Fress, wenn ich auf der Waage stehe, pass mal auf die Charge, die du uns gerade bringst, das geht zum Backen. Der Klebewert in diesem Getreide ist so, dass es Gen, Hefe, also dass es wachsen würde als Brot, geht oder nicht. Das ist bei Weizen der Fall, genauso wie bei Roggen. Und wenn das nicht so ist, dann werde ich auf der Waage eingestuft mit dieser Charge, die ich dort abliefere, dass es kein Brotgetreide ist, dass es ein Futtergetreide ist. Ja, dann ärgere ich mich und dann habe ich auch ein Drittel weniger Erlös.
Das heißt, längst nicht jede Ernte ist zum menschlichen Verzehr geeignet. Dann kann der Bauer nur zwei Dinge tun, das minderwertigere Getreide wegschmeißen oder es eben an seine Rinder verfüttern.
Davon ist der liebe Herrgott oftmals auch dran schuld. Wenn wir nicht genug Regen bekommen, dann ist die Erntemenge nicht da, dann sind die Qualitäten der Körner nicht da, dass wir am Ende nicht immer nur essensfähiges Getreide ernten können. Das heißt, nicht immer nur Brotroggen oder Brotweizen. Und das andere Getreide muss man ja dann wegwerfen, wenn wir es nicht in den Trog oder den Tank schütten dürfen. Und deshalb finde ich es sehr kurz gedacht, dass man diesen Slogan wieder mal unter die Leute wirft, hinterfragt die fachliche Sache nicht. Und das finde ich schade, dass die Kirche sich dazu benutzen lässt.
Genauer die katholische Hilfsorganisation Miserior. Die hat zusammen mit Greenpeace die Petition »Kein Essen in Trog und Tank« gestartet. Markus Wolter ist Experte für Landwirtschaft und Welternährung bei Miserior. Er kann sich der Argumentation des Freien Bauern nicht anschließen.
Wir verwenden derzeit 60% unseres Getreides in Deutschland für die Fütterung von Tieren, eben vor allen Dingen von Schweinen und Geflügel, aber eben auch von Rindern. Und das ist unserer Meinung nach deutlich zu viel. Wir wissen ja, dass wir sowohl im Konsum aus gesundheitlichen Gründen, aber auch um unsere Klimaziele zu erreichen und eben um die Welternährung zu sichern, deutlich weniger Getreide in den Futtertrog packen sollten.
Und eben auch nicht als Beimischung für Kraftstoffe. Aus katholischer Miserior-Sicht brauche es deutlich weniger Nutztiere.
Es geht um eine grundsätzliche bundesweite und möglichst eben europaweit konzertierte Aktion. Da müssen wir runter von diesen Tierzahlen. Die Wissenschaft geht eben von 50 bis 75% weniger Konsum aus. Und weniger Konsum bedeutet auch weniger Produktion.
Das aber wirkt auf Marco Hinze wie eine kirchliche Kampagne gegen die familiären Landwirtschaftsbetriebe. Klar ist auch er gegen Großmastbetriebe mit 50 bis 60.000 Schweinen, hinter denen kaum noch Bauern, sondern Investoren stehen. Er ist auch für qualitativ besseres Fleisch. Aber 50% weniger, könnte er davon leben?
Wahrscheinlich nicht. Und ich weiß auch nicht, was ich dann mit dem restlichen Grünland machen muss. Das ist den wenigsten Menschen bewusst, dass 80% der landwirtschaftlichen Nutzfläche ist ja Grünland auf der ganzen Welt. Und wir haben nur die Möglichkeit, über den tierischen Magen das Gras zu verwerten.
Zudem brauche er die Tiere, um seine Felder mit Mist und Gülle düngen zu können. Aber auch da hat Miserior eine andere Haltung. Tiere seien für eine effektive Landwirtschaft heute nicht mehr notwendig, sagt Referent Markus Wolter.
Es gibt natürlich genug Beispiele von guter, fachlich sauberer Landwirtschaft, die es möglich macht, eben zum Beispiel mit Leguminosen, das heißt zum Beispiel Kleegras, Erbsen, Ackerbohnen, Linsen, Wicken. Damit kann man auch Felder düngen, wie es zum Beispiel der ökologische Landbau tut. Und der macht das sehr erfolgreich und der macht das eben deutlich umweltangepasster und nachhaltiger, als es derzeit eben vielfach im konventionellen Bereich passiert.
Die Leguminosen sind auch ein gutes Hilfsmittel, aber aufgrund der Fruchtfolge kann ich die Leguminosen nicht in der Größenordnung anbauen, dass die Leguminosen nicht in dem Zyklus schaffen, so viel Stickstoff zu sammeln. Und deshalb ist es ein gutes Hilfsmittel, den Dung oder den Mist und die Gülle von den Tieren dort anzubringen, um auch den Humus aufbauen zu können, was wir mit den Leguminosen nicht schaffen.
Hält Bauer Marco Hinze dagegen. Er fühlt sich in seiner Fachlichkeit nicht ernst genommen. Auch nicht von seiner eigenen, der evangelischen Kirche. So wurde im letzten Jahr der Veganuary, der vegane Januar, ausgerufen, um Menschen dazu zu ermutigen, für einen Monat im Jahr vegane Ernährung auszuprobieren. Mitunterstützer die evangelisch-lutherische Kirche in Oldenburg, was der Bundesverband der Freien Bauern in einem offenen Brief scharf kritisiert. Der Pressesprecher der Landeskirche will sich dazu auf Anfrage des Deutschlandfunks nicht äußern. Der freie Bauer Marco Hinze schon.
Früher gab es auch nur einmal in der Woche Fleisch. Aber die vegane Ernährung komplett umzustellen, dann müssen wir uns auch fragen, wie viel Energie oder Wasser brauchen wir, um so viel Pflanzen herzustellen, um dann die Ernährung zu sichern. Und ich verspreche Ihnen, mit zunehmendem Veganismus wird auch der Hunger größer. Die Kirche springt auf dieses Boot auf, um ihre Klientel zu erreichen, um Werbung für sich selbst zu machen. Weil das in meinen Augen gerade der Mainstream ist und total hip, wenn man sich vegetarisch ernährt und sowas alles. Und das finde ich verwerflich, dass wir nicht an die alten Werte uns zurückerinnern.
Nämlich ein gemeinsames Leben von Mensch und Nutztier, wie es schon in der Bibel beschrieben wird. Vielleicht müssten freie Bauern und Kirchen einfach darüber mehr ins Gespräch kommen. Markus Wolter von Miserior jedenfalls will keine Werbung für Veganismus machen.
Miserior will niemandem vorschreiben, kein Fleisch oder Eier oder Milch mehr zu essen, überhaupt nicht, sondern wir selber in unseren Projekten im globalen Süden, wir integrieren ja in fast jedem dieser Projekte die Tierhaltung, weil sie dazugehört, zur nachhaltigen Landwirtschaft gehört die Tierhaltung. In unserer Petition steht ja nichts davon, dass jetzt alle Veganer und Vegetarier werden sollen, sondern dass wir die Tierzahlen reduzieren müssen. Und es geht aber nicht darum, komplett darauf zu verzichten, weil Fleisch, Milch und Eier ein wichtiges und tolles Lebensmittel sind.
Wenn Christen beten, unser täglich Brot gib uns heute, dann sollten nicht nur sie, sondern alle Konsumenten sich wieder mehr bewusst darüber sein, dass Lebensmittel nicht einfach vom Himmel fallen.
Nur noch 2% der Menschen in Deutschland arbeiten und leben in der Landwirtschaft. Für Miserior gilt, jeder Hof zählt. Wir leben vorwiegend im städtischen Raum. 80% der Menschen in Deutschland leben in Städten, im urbanen Raum und haben eben keinen Zugang mehr dazu, wie Lebensmittel eigentlich produziert werden. Und das sorgt natürlich für die Menschen, die diese Lebensmittel produzieren, immer für besonders viel Ärgernis und Frust, weil die denken, ja, wir stehen hier jeden Morgen um 6 Uhr auf und knüppeln und buckeln und keiner schätzt mehr wert, was wir hier eigentlich tun.
Ein Beitrag von Thomas Klatt. Und damit geht unsere Sendung für heute zu Ende. Das war's von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktobrak. Hier geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit der Sendung Marktplatz und meiner Kollegin Britta Mersch.